WG Abderhalde, zweites Kapitel, Ehrgeiz. Also bewährt sich der Wolfgang als strebsame und brave Handelsschüler, aber ein bisschen rebellieren muss er schon. Er macht nämlich eine Phase durch, wo er nicht mehr viel wissen von klassischer Musik und er spielt sogar in einer Jazzband Trompete und bemüht sich sehr um ruhige und lärmige Töne. Als Jazz-Trompeter wird er von seinen Alterskameraden einen Weg bewundert. Dank seiner vergleichsweise doch weit fortgeschrittenen Technik gelingt es ihm, die berühmteren Soli von der Star-Trompeter nicht schlecht nachzuspielen und er wird selber ein kleiner Star in der Schulwelt. Gerade auch manche höhere Tochter hängt an seinen Lippen, wenn er den Song «Can anyone explain the wonder of love? No, no, no.» Nicht nur trompetet, sondern auch noch die heiser Stimme vom grossen Vorbild nachmacht. Er ist auch selbstbewusst genug, um auf die anmächeligen Wesen zuzugehen und hat noch recht Erfolg dabei. Er sieht auch hübsch aus und wenn er nicht gerade das Mundstück an die Lippen presst, kann er einen Haufen muntere Sprüche rauslassen. Dabei entwickelt er allerdings ein zweischneidiges Mödeli. Er kann wunderbar schwärmen. Mit glänzigen Augen und strahlender Miene kann er von dieser Band, von Sieben Star erzählen und Zuhörerinnen in seine Begeisterung mitreissen. Allerdings stoßt er auch manche hübsche junge Dame vor den Kopf, wenn er so in den höchsten Tönen über die Frisur von dieser, über die Figur von Sieben Kameradin hemmungsloses Lob bekommt. Manchmal ist er so sehr von seiner Freude am Schönen befangen, dass er lang nicht merkt, wie seine Partnerin verstimmt wird. Und wenn er es merkt, so genießt er es, in dem Zeichen von Eifersucht einen Liebesbeweis zu sehen. Mit seiner Jazzband wird er den Weg beliebt, dass er bald da, bald dort Gelegenheit für einen Auftritt am Tanzanlass hat und dabei sein Taschengeld noch ordentlich aufbessern kann. All das macht es aus, dass er in dieser Phase einen Haufen Zeit und Energie für den Jazz eingesetzt hat. Seine Mutter hat er damit Kummer gemacht. Der Vater hat es zum Glück nicht so tragisch genommen. Schließlich spiele ich den Burst wenigstens auf seinem Instrument und sehe sein Ehrgeiz zwar verfehlt, aber tue er doch fleissig üben. Tatsächlich geht die Episode vorbei, das heisst, der Wolfgang findet zur sogenannten E-Musik zurück, behaltet aber eine gewisse Offenheit auch gegenüber anderen Stilrichtungen. Als Konservatorium kommt er dann auch ohne Problem. Ein Klassenkamerad, der Guido, eigentlich sein Freund, probiert es bei der Kunstgewerbeschule. Für dort muss er eine Mappe mit 10 eigenen Zeichnungen von einem bestimmten Format mitnehmen. Mit grossem Fleiss sitzt er vor die verlangten Sujets und gibt sich Mühe, seine Objekte so genau und sauber anzubringen, wie er noch kann. Wo dann der Termin immer näher rückt und er jetzt schon am Tag drauf seine Mappe präsentieren nimmt er sie z'Abig führe, zählt seine Werk und hat erst 9 Zeichnungen parat. Ins Bett muss er gleich, da schaut seine Mutter. Er stellt den Wecker auf am Morgen um 3 und macht sich an sein letztes Blatt. Er muss ordentlich pressieren und vor es recht fertig ist, in die Mappe stecken und an seine Prüfung gehen. Der Experte, ein anerkannter Kunstmaler, schaut seine 9 so sorgfältig ausgeschaffenen Zeichnungen kaum an, legt es gerade weg, eins ums andere, ohne einen Kommentar. Beim 10. dem in Angst und Zeitnot angekusten und umfertig zinderst hineingesteckten Helge, will er zuerst gleich verfahren, nimmt es aber wieder auf, schaut es genauer an und gibt es verdickt. Da, das Letzte ist gut. Sie können zu uns kommen. Wo der Guido seinem Freund seinen merkwürdigen Erfolg erzählt, schüttelt er nur den Kopf, ohne für sich eine Lehre daraus zu ziehen. Auch am Konsi bleibt unser Wolfgang Gottlieb der fleissig und korrekte Schüler, der brav übt und am Lehrdiplom wird sein korrektes Spiel mit sehr gut auszeichnet. Sein Solistendiplom wird eine Enttäuschung. Die Prüfung wird eine Art wie einen Wettbewerb aufgezogen. Die beiden besten Kandidaten werden prämiert und treten als Solisten zusammen mit dem Stadtorchester auf. Die anderen kommen bestenfalls eine Urkunde über, dass sie sich beteiligt haben. Es treten noch 5 andere Bläser an und nur einer hat die Chance zum Gewinnen. Und der ist nicht der Wolfgang Abderhalde, wo nur den Bescheid überkommt. Er spiele technisch fehlerlos, partiturgetreu, nicht unmusikalisch und korrekt. Wieder denkt dann an jemand, jetzt hätte der strebsame junge Musiker aber Pech gehabt. Der Sieger ist ein Hornist, von dem sagt die Jury, er hätte nicht nur makellos, sondern auch noch ergreifend gespielt und hätte mit seiner reifen Leistung alle Juroren begeistert. Im Wolfgang Abderhalde gibt es natürlich schon ein Dämpfer, dass nicht er oben raus schwingt. Aber nach einem öffentlichen Konzert, wo sein überlegener Rival im Hornkonzert brilliert, ist er einer von denen, wo in den höchsten Tönen von dem seinem wunderbaren Spiel schwärmt und damit, neben seinem neidlosen Charakter, auch seine eigene Leistung in ein besseres Licht stellt. Neben so einem Star kann auch der Beste nicht reüssieren. Dank der Beziehungen von seinem Vater kommt der Wolfgang einen Weg gleich eine Stelle über an einer Jugendmusikschule und so langsam fängt er an, sich überlegen, welche von seinen vielen Freundinnen als Lebenspartnerin und Ehefrau in Frage käme. Jetzt ist der Moment, wo wir in der Geschichte von unserem Land zurückmühen in die Zeit, wo die Landschaft noch von der Stadt regiert wird und wo auf diesen Schlössern, wo weit um von ihren Hügeln oben runter aufs Land runterschauen, Vögt sitzen. Das heisst, sie bleiben nicht dort sitzen, weil sie und namentlich ihre Frauen, Gemahlinnen, nicht wollen bei den Bauern versauern, sondern sich vor der Gesellschaft in der Stadt präsentieren. Der Vogt kommt jemanden jagen, manchmal auch hübsche Mädchen. Und sonst kommt er in sein Biet nur, wenn er muss, am Gerichtstag und beim Zehnten, also dann, wenn die Bauern ihre Abgaben müssen, in der zehnten Scheuer abliefern. Dort interessiert sich der Vogt allerdings nur für das unter dem Strich. Der, der in der Scheuer steht, zusammen mit seinen Knechten den Zehnten in Empfang nimmt, kontrolliert und quittiert, das ist der Untervogt Trümpi. Ist es nötig, noch extra zu betonen, dass sämtliche Namen von Pegasus mit seiner dichterischen Freiheit in die Geschichte hineingeschmuggelt worden sind? So wie der Vogt muss sein Amt von der Stadt erwerben und seine Ausgaben wieder durch seine Regierung hineinbringen, so kommt auch der Untervogt zu seinem Vermögen, indem er das Vorig vom Zehnten behaltet. In dem feudalen System ist immer der Höher darauf aus, so viel wie möglich von seinem nächsten Unteren rauszudrücken und möglichst wenig seinem Höheren abliefern. Und der, der es am besten kann, hat ein feudales Leben. Der Untervogt Trümpi ist der, der das ganze Dorf kennt, der, der weiss, in welchem Heimat geschaffet wird, in welchem, dass man mehr sauft als krampft, in welchem, dass die ehrlichen Leute wohnen und welchen Untertanen man muss auf die Finger schauen, dass man nicht beschissen wird. Er weiss, wem seine Felder prächtig kommen und wem seine vollen Ausrutsch stehen, in welchem Stall gekalbert worden ist und welche Bauern jammern, ihnen sei gebösselt worden, weil nicht die beste Kuh umgestanden ist. Von dieser Zeit her hat es in den Dorfkirchen noch zwei Sitze mit dem Wappen von der Trümpi, einer roten Maultrommel auf silberigem Grund. Wo dann allerdings die Feudalherrschaft abgeschafft wird und in der Stadt immer mehr das Handwerk im Handel Platz macht, verlegen sich die sieben Stadtbürger, wo sich genug Kapital rausgedruckt haben, aufs Textilgeschäft und stellen den Bauern einen Webstuhl in die Stube mit der Versprechung von einem guten Nebenverdienst. Bei diesem Wandel ist ganz natürlich der Familie Trümpi das Amt vom Ferker zugekommen. Ein Untervogt seine Kenntnis vom Dorf und seine Gewohnheit im Umgang mit den gnädigen Herren aus der Stadt sind die besten Voraussetzungen, um die Ware teuer auf die Höfe zu bringen und billig die Arbeit wieder abholen und dabei zu wissen, welchen Anteil vom Gewinn dem Handelsherr mindestens muss abgeliefert werden, für das er nicht alles nachrechnen will. Die Erfindung von der mechanischen Webstühle bringt den nächsten Wandel ins Land und einer von den Trümpi ist hell genug auf der Platte, kauft sich billigen Platz Land am Fluss zu, baut die Scheuer um zu einer Werkhalle, stellt ein paar von diesen Maschinen rein und lässt die über ein Wasserrad treiben. Diesen Weg gründet er ein Unternehmen, wo der Anfang ist von einem erfreulichen Wachstum. Erfreulich für die Familie Trümpi. Auch spätere Generationen gehen mit der Zeit. Bei der Elektrifizierung braucht der Sepp Trümpi, der gerade Direktor ist, sein Wasserrad für ein kleines Kraftwerk. Und in dieser Generation, wo im Textilgeschäft langsam die asiatische Konkurrenz aufkommt, verkauft der Vater von der Elisabeth Trümpi Nabizite den Betrieb und plötzlich sieht man, wie viel Geld allein schon der Boden von der Fabrik wert ist. Soweit das zweite Kapitel von W.G. Abderhalden. Später geht es weiter mit dem nächsten Kapitel auf Freiersfüß.